Sie hören Kapitel 1 von Irrende Seelen von Walter Kabel aus Wikisource, der freien Quellensammlung. Vor meinen Blicken verschwamm alles in einer grauen Nebelflut. Mein Herzschlag stockte. Minuten dauerte es, bis ich mich endlich wieder aufzuraffen vermochte. Und doch wollten meine Augen das Furchtbare noch immer nicht glauben. Mein Geist sträubte sich gegen die entsetzliche Erkenntnis, klammerte sich an leere Hoffnungen, an die Möglichkeit einer Sinnestäuschung. Große Schweißperlen traten mir auf die Stirn, meine Hände bebten. Und in dieser Verfassung stierte ich unverwandt auf die eine Karte, die über mein Schicksal entschieden hatte. Es war Tatsache. Es blieb Coeur Ass, das mein Partner bei diesem frevelhaften Glücksspiel aufgedeckt hatte und das jetzt zwischen uns auf der dunklen Platte des Tisches lag. Die Stimme Lautenborns weckte mich endlich vollständig aus dieser halben Betäubung. »Ich bin bereit, Ihnen Revanche zu geben, Hiking«, sagte er geschäftsmäßig. »Soll ich mischen?« »Danke, ich habe genug.« Meine Stimme muss ganz verändert geklungen haben, denn Lautenborn schaute mich jetzt beinahe argwöhnisch forschend an. Ich erriet seine Gedanken. Er fürchtete, dass ihm sein Gewinn verloren gehen könnte. Und wie recht hatte er damit? Wo sollte ich wohl die Summe hernehmen, die ich heute wieder dieser wahnwitzigen Leidenschaft, diesem traurigen Erbteil meines Vaters geopfert hatte? Der frühere österreichische Leutnant, der jetzt hier in Berlin sein luxuriöses Leben durch Einnahmen bestritt, von denen niemand recht wusste, aus welcher Quelle sie flossen, und der trotzdem in unserem Club eine gewisse Rolle zu spielen verstand, rechnete jetzt meine Bons, die ich in Ermangelung baren Geldes schließlich hatte ausstellen müssen, zusammen und reichte mir dann den Zettel über den Tisch hin. 8.250 Mark sind's, Hiking. Ich muss Sie leider schon bitten, da ich es augenblicklich auch recht knapp habe, mir die Summe in der unter uns üblichen Zeit von 48 Stunden zugehen zu lassen. Er hatte sich erhoben und zündete sich seelenruhig eine Zigarette an. »Unmöglich, Lautenborn, unmöglich«, presste ich mühsam zwischen den Zähnen hervor. »Gewähren Sie mir wenigstens eine Woche Aufschub.« Auf des Leutnants hoher Stirn erschien eine senkrechte Falte. Mit einem Ruck zog er die Weste seines Smokinganzugs zurecht und sagte, während sein linkes weit aufgerissenes Auge mich durch das Monokel drohend anfunkelte: »Bedauere, Herr Hiking. Jeder ist sich selbst der Nächste. Sie haben ja reiche Verwandte hier in Berlin. Ihrem Onkel Grunert ist es doch zum Beispiel ein leichtes, Ihnen mit ein paar braunen Lappen unter die Arme zu greifen.« Dann zog er seine goldene Kapseluhr und ließ den Deckel springen. »Beinahe drei. Ich bin müde. Abend also.« Und indem er eingehen markierte, verließ er das elegante Spielzimmer, wo nur noch wir beide bis jetzt ausgehalten hatten. Wie im Traum schaute ich um mich. Unsinnige Gedanken durchzuckten mein Hirn. Gedanken, vor denen ich zurückbebte und die sich mir trotzdem immer wieder aufdrängten. Wie wenn ich Lautenborn nacheilte und meinem Schicksal durch seinen Gewaltstreich eine andere Wendung gab. Ein Plan mit allen in Blitzeseile, raffiniert ausgeklügelten Einzelheiten, tauchte vor meinem Geist auf. Niemand wusste, wie viel ich zum Schluss an meinen Partner verloren hatte. Niemand. Und ein Verdacht würde nie auf mich fallen, wenn ich... Eine Stimme riss mich empor. »Herr Hiking, ich werde das Licht ausdrehen müssen.« Es war einer der Clubdiener, der sich mir lautlos genähert hatte. »Sie haben recht, Franz. Es ist spät geworden.« Ich fasste in die Tasche und drückte dem alten Mann ein 3-Mark-Stück, eines meiner letzten, in die Hand. Dann stand ich auf dem Bürgersteig der stillen, vornehmenden Straße des Berliner Westens, in dem der Club Concordia die erste Etage eines riesigen Steinkastens von Mietshaus innehatte, und blickte unschlüssig vor mich hin. Sollte ich nach Hause gehen und zu schlafen versuchen? Wohl ein zweckloses Beginn, mit dem Gedanken, den Vorwürfen, die immer wieder auf mich einstürmten, mit dieser Verzweiflung im Herzen, würde ich ja noch bis morgen wach liegen und grübeln. Grübeln über Dinge, die nicht mehr zu ändern waren. Langsam, seelisch und körperlich völlig gebrochen, schritt ich langsam von dann dem neuen Dorfplatz zu. Und wieder begann da mein Denken, jenes gefährliche Spiel mit allerlei bunten Plänen, die mein Hirn mit erschreckender Leichtigkeit gebar und die ich ja noch nie, nie ausführen würde. Mochten in mir auch noch so viele verbrecherische Instinkte schlummern. Diesen bei vielen so kurzen Schritt vom Gedanken zur Tat würde ich nie vollbringen. Dazu fehlte mir der Mut, die Kaltblütigkeit und jene eiserne Energie, die der, der den Kampf gegen die Gesellschaftsordnung aufnimmt, nicht entbehren kann. Und unwillkürlich rollte sich jetzt wieder, wie schon so oft, mein bisheriges Leben in einer Reihe von wechselnden Bildern vor mir ab, weshalb gerade mir die Natur diese krankhafte Neigung für alles, was wider die menschlichen Rechtsbegriffe lief, mitgegeben hatte. Schon in meiner frühesten Jugend, als kleiner Junge, hatte ich mir heimlich aus der Bibliothek meines Vaters gerade die Werke herausgeholt und in irgendeinem Winkel verborgen, mit fiebernden Pulsen durchflogen, die sich mit den Schattenseiten menschlicher Charakterveranlagung beschäftigten. Da gab es zum Beispiel die Übersetzung eines französischen Werkes mit dem Titel »Berühmte Verbrecher«, die ich unzählige Male las und an dessen Schilderungen raffiniert ersonnener Untaten sich mein Kinderherz förmlich berauschte. Und diese merkwürdige Leidenschaft blieb auch trotz der zunehmenden Erfahrung und Bildung in mir wach. Als ich dann regelmäßig Zeitungen zu diesen bekam, war niemand über die neuesten Morde, Hochstaplerstreiche und Diebstähle so gut unterrichtet wie ich. Mein Taschengeld legte sich ausschließlich in Büchern an. Ich besaß eine Bibliothek, in der nur Kriminalromane und kriminalwissenschaftliche Werke zu finden waren. Meine Freunde verspotten mich wegen dieser Manie. Meine Eltern lächelten harmlos darüber. Und gerade die Letzteren hätten weitsichtiger sein, hätten sich rechtzeitig sagen müssen, dass solche auffallende Neigungen bei einem heranwachsenden jungen Menschen notwendig auf eine abnorme Charakterzusammensetzung schließen ließen, die mit allen Mitteln zu unterdrücken ihre Pflicht gewesen wäre. Meine Eltern. Das Bild meiner Mutter, jener stillen, bleichen, verhärmten Frau, mit den stets vom Weinen geröteten Lidern, steht mir noch so unheimlich lebendig vor den Augen. Dazu mein Vater, der die halben Nächte regelmäßig außer dem Hause zubrachte und den ich nur als äußerst heftigen, leicht aufbrausenden Menschen in der Erinnerung habe. Wie oft hat meine Mutter mich selbst, als ich bereits in den obersten Klassen des Gymnasiums war, in ihrer Verlassenheit an sich gezogen und an meiner Brust sich ausgeweint. Bei einer solchen Gelegenheit erfuhr ich, dass mein Vater ein Spieler war, dass wir tief in Schulden steckten und nur die Mildtätigkeit unserer reichen Verwandten uns noch über Wasser hielt. Das sind meine Jugenderinnerungen. Kein froher Lichtstrahl in all diesen Jahren. Nichts als das graue, düstere Bild des Elends. Nichts als Tränen, heftige Szenen, Klagen und Vorwürfe, die unser Heim mit ansahen. Dann bezog ich die Universität. Gering war der Wechsel, den ich von zu Hause bezog, so gering, dass ich mir durch Stunden geben etwas dazu verdienen musste. Neidisch schaute ich auf meine glücklicheren Kommilitonen, die, die bunte Mütze schief auf dem Haupt und das dreifarbige Band über der Brust, ihr Leben, ihre Jugend sorgenlos genossen. In dem lieblichen Jena, diesem Städtchen, in dem der Bruder Studio noch immer die Hauptrolle spielte, unterrichtete ich den Sohn eines Kommerzienrats. Bald wusste ich in dessen Privatwohnung so gut Bescheid, dass ich bei günstiger Gelegenheit ohne besondere Gefahr einen Plan hätte zur Ausführung bringen können, der sich mir förmlich aufdrängte und der mir endlich zu dem verholfen haben würde, was ich bei meiner unbefriedigenden Genusssucht für das Begehrenswerteste im Leben hielt. Geld! Geld! Ich wusste, wo der Kommerzienrat sein Bargeld aufbewahrte, wusste genau den Tag, wo die Villa von allen Bewohnern verlassen war und bebte doch im letzten Augenblick zurück, rannte hinaus in die grünen Berge Thüringens, flüchtete vor mir selbst, vor dieser teuflischen Stimme in meinem Innern, die mich zu verbrecherischem Tun verleiten wollte. Damals und später noch oft, so oft, siegte das Bessere in mir, behielten doch die edleren Regungen die Überhand. Oder war es doch nur Feigheit, die mich immer in solchen Stunden der Aufrichtung zurückschrecken ließ vor dem Äußersten? War es nur das Gefühl, die Überzeugung, dass mir für ein derartiges Vorgehen gerade die notwendigsten Eigenschaften fehlten? Jedenfalls blieben all diese Pläne nichts als unnütze Produkte meines überreizten Hirns. Dann kam kurz nacheinander der Tod meiner Eltern. Ich stand alleine da. Mein juristisches Studium musste ich aufgeben. Ein entfernter Vetter meines Vaters, der Direktor einer großen Aktiengesellschaft war, brachte mich als Volontär bei einem Bankhause an, wo ich jetzt nach 7 Jahren glücklich zu einem Gehalt von monatlich 200 Mark aufgestiegen bin. 200 Mark! Ein Tropfen auf einen heißen Stein. als ich dann zu dem wurde, was ich heute bin. Ein Spieler, ein gewerbsmäßiger Spieler, der zumeist vom Pech verfolgt wird und der schon unzählige Male dem Manne, der seine schützende Hand über mir hält, Besserung gelobte. Demselben Manne, von dem ich nach Lautenborns Ansicht ohne Schwierigkeit Tausende erhalten könnte. Ich habe sie schon erhalten. Zu oft bin ich an Onkel Gunnar mit derartigen Bitten um Geld herangetreten. Ich weiß, dass er sein Wort hält. Und letztens, vor einem Monat, hat er mir erklärt, er würde mir auch nicht mehr mit einem Pfennig aushelfen. Ganz ruhig, sagte er mir das, nicht unfreundlich, da er wohl selbst ahnt, von wem ich diese sinnlose Leidenschaft geerbt habe. Vielleicht bedauerte er es im Stillen sogar. Nur auf Hilfe habe ich bei ihm nicht zu rechnen. Das weiß ich nur zu gut. Und jetzt, in 48 Stunden, soll ich 8.250 Mark besorgen. Ich muss es, muss, sonst bin ich unmöglich in den Kreisen, in denen ich verkehre, sonst wird man mich meiden als einen Entehrten. Ich lachte bitter auf. Entehrt? Vor mir selbst bin ich das seit langem. Und doch klammerte ich mich in aller Verzweiflung an die Möglichkeit, wenigstens noch weiter nach außen hin, das zu scheinen, was ich in Wahrheit längst nicht mehr bin, ein anständiger Mensch. Alles in mir sträubt sich dagegen, mich von der Gesellschaft als einen Wortbrüchigen beiseite schieben zu lassen. Spielschulden, Ehrenschulden. Auch eine dieser verrückten Normen, die in dem ungeschriebenen Ehrenkodex der sogenannten Gesellschaft stehen, dieser Gesellschaft, in der der Schein regiert, nichts anderes. Sonst hätte Herbert von Lautenborn ja von ihr längst in Acht und Bann getan werden müssen. Gab es denn für mich kein Mittel, diesen Schein zu wahren, keine Möglichkeit, mich weiter über Wasser zu halten? Wiederum tanzten meine Gedanken jetzt wie düstere Gespenster die sich mir bietenden Aussichten. Auch dieses Mal irgendeinen Weg zur Rettung zu finden. Irgendeinen. Mochte er noch so verwerflich sein. Ich ging gerade an einem der hell erleuchteten Nachtcafés dicht am neuen Dorfplatz vorüber. Musik, ein leichter Walzer, schallte mir entgegen. Wie wenig passten diese frohen, lebensgenusspreisenden Töne zu dem, was mich bewegte. Wie bittere Ironie klang das Jubeln der Geigen, die schmeichelnde Melodie. Und doch zog es mich hinein, unter die frohe Menge, in diese Luft, die von süßlichen Wohlgerüchen und Zigarettenrauch erfüllt war. Ich wollte nicht länger allein sein, wollte nicht. Diese wilde Verzweiflung, die mein Herz immer wieder auf dem Wege durch die stillen nächtlichen Straßen schmerzhaft zusammengepresst hatte, wollte ich loswerden, und wenn's auch nur für Stunden war. Langsam durchschritt ich die Reihen der weißen Marmortischchen nach einem freien Platz mich umsehend. »He, Hiking!« Der, der mich anrief, saß in einer Fensternische mit einem zweiten Herrn zusammen. Beide waren in demselben Bankinstitut wie ich beschäftigt. Trotzdem mir ziemlich fremd geblieben und herzlich unsympathisch als gewissenlose Streber. Nur zögernd, keineswegs angenehm überrascht, ging ich auf sie zu. »Setzen Sie sich, Hiking«, meinte der korpulente Werner und zog einen Stuhl herbei. »Also auch nur auf Tour?« sagte er dann grinsend. »Wo wieder so ein kleines Jeu gemacht, wie?« Ich schaute ihn überrascht an. »Wie kommen Sie gerade da drauf?« fragte ich kühl. »Nun, ein Geheimnis ist es gerade nicht mehr, dass Sie ebenfalls zu den Mitgliedern des harmlosen literarischen Clubs Concordia gehören«, entgegnete er die letzten Worte besonders betonend. Der Kellner, der nach meinen Wünschen fragte, überhob mich einer Erwiderung. Nachdem ich mir Kaffee und ein paar Zigaretten bestellt hatte, begann ich ein anderes Gesprächsthema. Aber Werner ließ nicht locker. Ich glaubte, die helle Schadenfreude in seinen Augen aufblitzen zu sehen, als er jetzt anscheinend wohlwollend und voller Teilnahme fragte. »Wissen Sie auch schon, Hiking, dass der Chef heute Vormittag mit unserem ersten Prokuristen über Sie gesprochen hat?« Ich ahnte Böses, beherrschte mich aber dennoch und sagte gleichgültig: »So? Ist mir nicht weiter interessant.« »Vielleicht doch. Es handelte sich nämlich darum, dass der Chef die Absicht hat, Ihnen zu kündigen, weil ihm etwas von Ihren Spielverlusten zu Ohren gekommen ist. Er soll geäußert haben, er könne Spieler in seinem Institut nicht gebrauchen.« Jetzt fühlte sich auch Moschner, mein anderer Kollege, verpflichtet, mir auch seinerseits einen Hieb zu versetzen. »Ja, Hiking. Und der Prokurist hat zu unserem Kassierer noch gesagt, Sie würden sicher entlassen werden. trotzdem Ihr Onkel mit unserem Alten so gut befreundet ist. Am liebsten hätte ich diesen beiden Burschen ins Gesicht geschlagen, die mit so offenbarer Schadenfreude mir diese Neuigkeit mitteilten. Ich wusste, dass ich unter den Angestellten unserer Bank auch nicht einen Freund besaß, da ich als früherer Akademiker durch Beziehungen zu alten Bekannten von der Universität her in ganz anderen Kreisen verkehrte und den Umgang mit dieser berechnenden einseitigen Zahlenmenschen nach Möglichkeit mied. Dass man mich aber mit so offenbarem Übelwollen verfolgte, hatte ich doch nicht geahnt. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, erhob ich mich, zahlte und verließ ohne Gruß das Lokal. Wieder stand ich auf der Straße, wieder schritt ich langsam die Hände in den Palotto-Taschen vergraben, in tiefen Sinnen dahin. Auch noch Entlassung drohte mir, und ich nah hatte noch vor einer halben Stunde gehofft, mir vielleicht von meinen Kollegen das Geld zur Begleichung meiner Spielschulden zusammenborgen zu können. Welch eine Nacht! Sicher die über meine Zukunft entschied. Bis jetzt war ich noch ehrlich geblieben, was die Welt so ehrlich nennt, bis jetzt. Ich stand am Wendepunkt meines Lebens, das fühlte ich. Die nächsten 48 Stunden mussten die Entscheidung bringen. Mit kühner Berechnung erwog ich alle ferneren Schritte. Der Kündigung musste ich zuvorkommen. Das war das Nächste. Ich durfte nicht entlassen werden, schon um mir nicht die Möglichkeit zu zerstören, irgendwo eine andere Stellung zu finden. Kaum war ich mir darüber klar geworden, als ich auch schon meine Schritte beschleunigte und meiner Wohnung zueilte. Dort angelangt, zündete ich meine Lampe an, nahm einen weißen Bogen vor und schrieb dem Bankdirektor, dass ich um meine Entlassung bäte, da ich einen anderen Beruf zu ergreifen beabsichtigte. Zum Schluss fügte ich die Bitte hinzu, mir bei Verzicht auf mein Gehalt einen sofortigen Urlaub zu gewähren. Dieser Brief ging noch in derselben Stunde an seine Adresse ab. Nun hatte ich auch diese Brücke hinter mir abgebrochen. Nun begann vielleicht der zweite Abschnitt meines Lebens, vielleicht jene absteigende Bahn, die in Schande und Schmach enden konnte, nein, enden musste, wie bei allen, die sich durch ihr Tun und Lassen selbst als vogelfrei erklären. Sie hörten Kapitel 1 von Irrende Seelen von Walter Kabel, gesprochen von Too Old to Die Young für das deutschsprachige Wikisource-Projekt.